Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind mit Inside Austria nochmal für 2 Wochen in der Sommerpause. Allerdings machen wir keinen Urlaub, sondern bereiten schon unsere nächste große Serie vor.
Ja, aber damit Sie sich in dieser Zeit nicht langweilen, wiederholen wir an der Stelle nochmal eine unserer beliebtesten Reihen aus dem letzten Jahr. Und zwar unsere zweiteilige Serie über den Fußballspieler und Skandalkicker Marko Arnautović.
Die wurde jetzt sogar mit einem Preis ausgezeichnet, dem Austria Media Sports Award. Wir freuen uns sehr und hoffen, Sie finden die Folgen genauso gut wie die Jury. Viel Spaß beim Hören.
Und an dieser Stelle auch einen ganz lieben Gruß an Margit Ehrenhöfer, die gerade in Elternzeit ist. Sie hat diese Reihe ja mit mir gemeinsam produziert. Viel Spaß beim Hören.
Fußball verbindet schon über alle Grenzen. Es ist eine Plattitüde, aber ich finde, sie stimmt. Also, verehrte Spieler, geschätzte Trainer, ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche UEFA Euro 2024 und dass Sie alle gesund wieder zurückkommen. Alles andere ist primär. Dankeschön.
Vor dem Start der Europameisterschaft verabschiedet der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen das österreichische Männerfußballnationalteam. Die Spieler tragen blaue Anzüge und weiße Sneaker. Man sieht ihnen die Vorfreude auf das Turnier an, während sie dem Bundespräsidenten die Hand schütteln.
Österreich gilt manchen als Geheimfavorit in der Europameisterschaft. Und einer aus der Mannschaft könnte womöglich zur Wunderwaffe werden.
Er gilt als talentiertester Spieler, den Österreichs Fußball derzeit zu bieten hat. Dennoch wird sein Name meistens in Zusammenhang mit Negativschlagzeilen genannt. Die Rede ist natürlich von Marko Arnautović.
Er ist ein Spieler, wegen dem kommen Fans ins Stadion.
Zweifacher Torschütze und damit sicherlich Mann des Abends, Marko Arnautović.
Ganz einfach gesagt, was er mit dem Ball machen kann, konnten nur ganz wenige zuvor.
Für die einen ist Marko Arnautović das Ausnahmetalent in Österreich. Für die anderen zu leichtsinnig, zu undiszipliniert. Ein Enfant terrible.
Ich habe halt immer das gemacht, was in meinem Kopf war und das war natürlich der Fehler.
Abseits des Fußballplatzes sorgt Arnautović immer wieder mit Skandalen für Schlagzeilen.
Er hat dann dem Polizisten gesagt, du hast mir gar nichts zu sagen, ich verdiene so viel, ich kann dein Leben kaufen.
Er hat schon auch so ein bisschen immer das Party-Animal raushängen lassen.
Wie wurde der Straßenkicker aus Wien zur Kultfigur des österreichischen Fußballs? Und was macht ihn so kontrovers?
Die haben ihn relativ schnell abgeschrieben und haben gemeint, dass er in so eine Mannschaftsstruktur bei einem professionellen Club eigentlich nicht integrierbar ist.
Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer vom Standard. In den nächsten 2 Folgen von Inside Austria erzählen wir die Geschichte eines Fußballrebellen, der sich aus den Betonkäfigen eines Wiener Vorstadtsbezirks in die höchsten Ligen des europäischen Fußballs gespielt hat.
Ein Weg zwischen Hoffnungsträger und Problemkicker, bei dem immer wieder die Frage auftaucht, wird Marko Arnautović als einer der größten Fußballer Österreichs in Erinnerung bleiben oder scheitert er doch an sich selbst?
Die Geschichte von Marko Arnautović beginnt vor 35 Jahren, im April 1989.
Marko Arnautović wird in Wien geboren und wächst in Floridsdorf auf.
Sie hören hier Philipp Bauer, er leitet das Sportressort beim Standard. Floridsdorf ist ein Außenbezirk im nordöstlichen Teil von Wien, jenseits der Donau. Der Bezirk ist relativ groß und eher industriell. Hier leben vor allem Menschen aus dem Arbeitermilieu und auch viele Migrantinnen und Migranten.
Auch der Vater von Marko Arnautović ist zugewandert. Er kommt aus Serbien und ist Tischler. Arnautovics Mutter ist Österreicherin und arbeitet als Zahnarzthelferin.
Die Familie ist nicht auf Rosen gebettet. Sie leben auf sehr engem Raum in einer kleinen Wohnung. Und so wie man es von früher kennt und was in Wien mittlerweile eher unüblich ist, haben sie die Toilette am Gang.
Marko hat einen Bruder, Daniel. Er ist 3 Jahre älter und spielt schon als kleiner Junge gern Fußball. Er ist es, der den jüngeren Marko zum ersten Mal mit zum Kicken nimmt. Daniel wird sogar nachgesagt, dass er als Kind eigentlich der begabtere Fußballer ist. Jedenfalls verbringen die Arnautović-Brüder viel Zeit auf dem Fußballplatz.
Also man kann sagen, dass Arnautović quasi mit dem Ball zur Welt gekommen ist. Und er fährt das Ganze zweigleisig. Also einerseits spielt er ab dem Alter von 6 Jahren beim Floridsdorfer AC, also in dem Bezirk, wo er aufgewachsen ist, im Verein und wo auch seine Eltern die Kantine betreiben. Und auf der anderen Seite schleppt ihn sein Bruder Daniel mit in die Käfige der Stadt.
Die Wiener Käfige, das sind umzäunte Betonplätze mitten in der Stadt. Hier treffen sich Kinder und Jugendliche nach der Schule zum Fußballspielen. Gerade die, die zu Hause eher wenig Platz haben, verbringen den Großteil ihrer Freizeit im Käfig.
Früher hat man gesagt, das ist so quasi die Kaderschmiede der Stadt. Hier lernt man auf engem Raum Technik und Ballbehandlung. Und die Stadt selbst, ich habe das nachgelesen, sagt über ihre Käfige, hier zählt weder Herkunft noch Nationalität.
Viele der Kinder, die in den Käfigen kicken, haben Migrationshintergrund. Türken, Serben, Kroaten, Georgier, Russen, Araber. Der Ton auf den Plätzen ist für gewöhnlich rau. Wer sich durchsetzen will, muss Stärke zeigen.
Etwas anders läuft es in Arnautovics Fußballverein, dem Floridsdorfer AC. Dort ist Disziplin und Anpassungsfähigkeit gefragt. Beides zählt er nicht zu den Stärken des jungen Arnautović, der zwar fantastisch mit dem Ball umgehen kann, aber bei den Trainern auch als eigensinnig und rebellisch gilt. Vielleicht ist Marko Arnautović auch einfach unterfordert.
Ja, es ist relativ schnell erkennbar, dass er vom Talent her dann doch eine Nummer zu groß ist für den Floridsdorfer AC, der ja eher ein unterklassiger Verein ist.
Arnautović wechselt deshalb nach 3 Jahren zu Austria Wien, einem der Großvereine der Stadt. Aber auch dort bleibt er nur kurz.
Ich habe alles durchgemacht, also muss ich ehrlich sagen. Ich war bei FC Vienna, Rapid Austria. Das war nicht immer meine Entscheidung.
Das heißt, du bist vom Verein wirklich aussortiert worden oder haben die gesagt, dass du...
Nein, ich bin einfach immer entlassen worden, weil einfach Disziplin hat einfach nicht gereicht. Also die waren alle so auf, alles mit Disziplin, immer den Trainer zu hören. Wenn der Trainer sagt, lauf geradeaus, dann muss geradeaus laufen. Ich habe einfach immer das Gegenteil gemacht.
So erzählt Arnautović selbst in einem Interview mit dem Sender Servus TV über die vielen Wechsel in seiner Jugend. Wir hätten natürlich selbst gerne mit Marko Arnautović über seine Geschichte gesprochen. Das war so kurz vor EM-Start, aber aus zeitlichen Gründen leider nicht möglich.
In seiner Jugend wird er jedenfalls in den Wiener Großverein quasi durchgereicht. Er wechselt zu Vienna, wieder zu Austria, zu Rapid. Und zwischendurch landet Arnautović dann immer auch wieder bei seinem ersten Verein, dem Floridsdorfer AC.
Die Diagnose ist dann quasi immer dieselbe. Er hat ein riesengroßes Talent, aber er ist quasi untrainierbar. Kann mit dem Ball umgehen, aber kann eigentlich nicht zuhören und macht, was er will, gilt irgendwie so als unbequemer Freigeist. Eigensinnig, nicht mannschaftsdienlich. Und ich glaube, man kann das so zusammenfassen. Hier trifft die Käfigphilosophie auf so diese Großvereinskultur und das hat sich offensichtlich nicht gut vertragen.
Während im Käfig der Stärkere gewinnt, ist in den Großvereinen Teamgeist gefragt.
Natürlich legen die Trainer im Jugendbereich sehr viel Wert darauf, dass die Spieler keine Egoisten sind, dass sie mannschaftsdienlich sind. Und ich glaube, dafür war der Arnautović in diesen jungen Jahren wahrscheinlich nicht geeignet.
Schon damals zeichnet sich der Vorwurf ab, der Marko Arnautović seine gesamte Karriere hindurch verfolgen wird. Er hat unglaubliches Talent, nur hält er sich eben nicht an die Spielregeln.
Die österreichischen Fußballclubs haben Marko Arnautović damals schon mehr oder weniger abgeschrieben. Und damit hätte seine Karriere zu Ende sein können, bevor sie überhaupt begonnen hat. Aber es soll dann doch anders kommen.
Über einen Berater wurde ihm die Rutsche in die Niederlande gelegt. Die Niederlande sind vielleicht das Ausbildungsland in Europa. Dort weiß man wirklich, wie man Rohdiamanten den Feinschliff verpasst. Und wenn es dort nicht funktioniert, dann schaut es halt wirklich schlecht aus.
Man muss sich das so vorstellen. Das Netzwerk innerhalb der europäischen Fußballwelt ist ziemlich eng.
Wenn jemand ein großes Talent hat, dann gibt es immer irgendjemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Und wenn dieses Netzwerk gut läuft, dann kriegt man zumindest die Möglichkeit, mal für einen Nachmittag wo vorzuspielen, sich vorzustellen.
Und ein Trainer des Floridsdorfer AC kennt jemanden. Den niederländischen Berater Rob Kröner. Er vermittelt Marko Arnautović ein Probetraining beim FC Twente Enschede.
Twente ist ein großer Verein in den Niederlanden, ist nicht Ajax Amsterdam und auch nicht PSV Eindhoven, aber ist doch ein Spitzenclub und sicher eine gute Adresse für junge Spieler, die sich auf hohem Niveau entwickeln wollen. Er hat sich dort vorgestellt, hat dort seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt und offensichtlich war der Verein so begeistert von ihm, ihn gleich im Jugendbereich aufzunehmen.
Arnautović ist gerade mal 17 Jahre alt, als er die Koffer packt und in die Niederlande zieht. Seine Familie kommt mit ihm. Die Eltern geben ihre Jobs in Wien auf. Bruder Daniel beginnt von dem Niederländer Rob Gröner das Geschäft des Spielberaters zu lernen. Für die Familie steht fest, aus Marco soll ein Weltstar werden.
Also ich bin mir sicher, dass er und seine Familie davon überzeugt waren und die haben dann ja auch tatsächlich alles auf eine Karte gesetzt.
Für viele Spieler und deren Familien bedeutet der Profifußball auch die Möglichkeit des wirtschaftlichen Aufstiegs.
Man kann sich auf jeden Fall vorstellen, dass der Druck, der auf dem jungen Arnautović liegt, damals hoch ist. Der Start beim FC Twente ist seine Chance, um sich und seiner Familie ein besseres Leben zu ermöglichen.
Im Wiener Fußball beobachtet man Arnautovics Wechsel mit Skepsis. Wie soll einer, der in den großen heimischen Clubs nicht zurechtkommt, mit internationaler Konkurrenz klarkommen? Doch die Zweifler in Österreich kann Arnautović bald eines Besseren belehren.
Also er kriegt in den Niederlanden relativ schnell sehr große Vorschusslorbeeren und wird als der neue Zlatan Ibrahimović bezeichnet. Zlatan ist einer der größten Weltstars, der Marco Arnautović von der Spielidee und von der Körperstruktur sehr ähnlich ist, auch technisch sehr begabt ist, auch ein bisschen widerspenstig ist und seinen eigenen Kopf hat.
Es scheint, als würden die Niederländer besser mit Arnautović zurechtkommen. Oder Arnautović besser mit den Niederländern.
Ich muss sagen, er war früher ein mühliger Junge, aber ich habe davon gelernt. Ich komme von Wien, einer großen Stadt.
Ja.
Früher waren viele Probleme und so.
Arnautović lernt in seiner Zeit bei Twente sogar Holländisch. Er scheint ein regelrechtes Sprachtalent zu sein. Laut eigener Angabe spricht er insgesamt 7 Sprachen. Grob übersetzt sagt Arnautović hier, dass er früher ein schwieriger Charakter und nicht ganz so diszipliniert war. Dass es in Wien einige Probleme gab und dass er sich in dieser ruhigen Stadt in den Niederlanden verändert habe.
Vielleicht liegt es aber auch daran, dass er bei Twente auf eine Mannschaft mit erfahrenen Spielern trifft.
Das ist halt oft so, wenn ein hochtalentierter Spieler in seinem eigenen Jahrgang spielt, ist er teilweise dann auch unterfordert, dann bringt er auch nicht so die Leistung. Also das ist schon teilweise besser, wenn man schon mit 1-2 Jahren älteren Spielern spielen lässt, damit er halt mehr gefordert wird.
Das sagt der ehemalige österreichische Profispieler Andreas Herzog. Er ist 20 Jahre älter als Marco Arnautović und hat ihn einige Jahre in der österreichischen Nachwuchsmannschaft trainiert.
Andreas Herzog gehört zu den wenigen im Wiener Fußball, die von Anfang an Arnautovics Stärken sehen. Er glaubt daran, dass der Junge einfach mehr Herausforderungen braucht, um sich beweisen zu können.
Und das ist, glaube ich, dann in Holland passiert. Da waren eigentlich nie irgendwie so Situationen wie damals in Wien, wo es geheißen hat, na, der ist einfach nicht trainierbar, sondern dort ist er gleich in die Profimannschaft dazukommen. Da hat er eigentlich von Haus aus funktionieren müssen, hat sich in die Mannschaft einfügen müssen und das dürfte sehr, sehr gut gelungen sein.
Marco Arnautović nutzt seine Chance und zeigt in den Niederlanden, wie er am Ball zaubern kann.
Uiteindelijk het laatste zetje, gegeven door Arnautović na de inzet van Elia.
Wenn die einen Ball gehabt haben, sind 30.000, 40.000 Holländer aufgesprungen und haben eine Freude gehabt, weil sie gewusst haben, jetzt kommt was Außergewöhnliches. Und ich war ein Fußballer, ein kreativer Spieler, Offensivspieler, mir ist das Herz aufgegangen, weil ich mir gedacht habe, okay, buh, da ist ein 17-, 18-jähriger Spieler, der eine Riesenkarriere vor sich hat und das hat mir schon sehr, sehr imponiert.
Arnautović landet in der niederländischen Nachwuchsmannschaft ein Tor nach dem anderen und wird deshalb immer öfter auch in höheren Ligen eingesetzt.
Und er hat dann eben im Alter von 18 Jahren in seiner ersten Saison 12 Tore geschossen für Twente Enschede in einer sehr starken Liga. Und das sind schon herausragende Werte und das ist auch wirklich in ganz Fußball-Europa aufgefallen. Ja, damit hat er sich einen Namen gemacht.
Nicht nur in den Niederlanden und in Österreich. Auch in anderen europäischen Fußballclubs spricht man bald über den jungen Ausnahmespieler aus Wien, sagt unser Kollege Philipp Bauer.
Ja, weil er unglaublich gut mit dem Ball umgehen konnte und eine wahnsinnige Torgefahr ausgestrahlt hat. Also seine technischen Fähigkeiten, glaube ich, waren auch für Leute erkennbar, die sich nicht wirklich mit Fußball auseinandersetzen. Also es war wirklich augenscheinlich.
Und Fußballprofis wie Andi Herzog schätzen dieses Talent erst recht. Auch, dass Marco Arnautović für seine Größe, er ist über 1,90 groß, wahnsinnig schnell ist.
Und für die Größe hat eine technische Ballbehandlung in Österreich hat es das meiner Meinung nach noch nie gegeben. Und durch diese Wucht und durch diesen Körper hat er natürlich auch im Zweikampf dann oft Dribblings riskieren können, die vielleicht der Kleinere, der nicht so viel Gewicht hat und nicht so viel Muskeln, der hätte dann viel leichter den Ball verloren. Und er hat da halt mit seinem unermesslichen Selbstvertrauen und mit seinem für einen Fußballer perfekten Body dann schon immer wieder fantastische Szenen gemacht.
Dass Arnautović rein vom Erscheinungsbild her seine Gegenspieler einschüchtern kann, das ist auch für Laien nachvollziehbar. Er hat seine Arme großflächig tätowiert, die Haare mal blondiert, mal kurz geschoren. Sein Gesichtsausdruck wirkt oft ein bisschen grimmig. Wie ein glatter Fußballspieler sieht er auf jeden Fall nicht aus, sondern eher wie ein Bad Boy.
Beim FC Twente Enschede bleibt Arnautović insgesamt 3 Jahre. Der jugendliche Leichtsinn und die Disziplinlosigkeit, die ihm in Wien Schwierigkeiten machten, scheinen in dieser Zeit in den Hintergrund zu geraten.
Also ich glaube, er hat sich dort schon mal etwas professionalisiert, dass er dort sicher auch seinen eigenen Kopf gehabt hat nach wie vor, glaube ich. Davon kann man ausgehen, aber das scheint dort niemanden gestört zu haben. Also die konnten damit offensichtlich sehr gut umgehen.
Nur in seiner letzten Saison bei Twente kommt es zu einem Zwischenfall. Und zwar beim Spiel gegen den niederländischen Verein Willem II im März 2009.
I think this guy is a very good player, you know. And I'm disappointed on him, you know. To call me a nigger in the field. And I think the black player in the team has to take action against him.
Ein Gegenspieler warf Marko Arnautović vor, ihm auf dem Spielfeld das N-Wort entgegengeschleudert zu haben. Dieser Spieler meinte nachher, ja, die Spieler von Twente Enschede, also die schwarzen Spieler, müssten gegen Arnautović aktiv werden. Arnautović hat zwar bestätigt, dass es da zu gegenseitigen Beleidigungen am Spielfeld gekommen ist, hat das aber immer bestritten, das N-Wort verwendet zu haben.
Der Fall sorgt in den niederländischen Medien unter dem Stichwort Arnautogate für Wirbel. Der niederländische Fußballverband leitet eine Untersuchung ein, die dann aber wegen der geringen Beweislage wieder eingestellt wird.
Wenn man jetzt die ganze Karriere von Marko Arnautović verfolgt hat, dann weiß man, er wurde jetzt nicht beim Kaffeekränzchen sozialisiert, aber er ist sicher kein Rassist. Ich glaube, das kann man definitiv so festhalten.
Den rauen Ton, den er in den Käfigen von Wien gelernt hat, den wird Marko Arnautović allerdings nicht mehr ablegen.
Arnautovics Höhenflüge in den Niederlanden werden auch in seiner Heimat genau beobachtet. Und plötzlich will man den Jungen, der gerade noch als untrainierbar galt, unbedingt wieder in Österreich haben. Nicht im Verein, sondern im Nachwuchs für die Nationalmannschaft.
Was wichtig war für den österreichischen Verband, war auf jeden Fall, dass er sich für Österreich entschieden hat und für Österreich gespielt hat. Weil wenn er einmal im österreichischen Verband eingegliedert ist, wird es quasi unmöglich, dass er noch für Serbien antritt. Und das wollte man unbedingt verhindern.
Was unser Kollege Philipp Bauer damit meint, weil sein Vater aus Serbien kommt, wäre es auch denkbar gewesen, dass sich Marko Arnautović dafür entscheidet, für die serbische Nationalmannschaft zu spielen.
Arnautović betont selbst später auch immer wieder, dass er zu beiden Ländern einen gleich großen Bezug hat.
Ich liebe Österreich und ich liebe auch Serbien. Das ist ein Wort von mir, dass jeder das respektieren muss. Nicht soll, sondern muss. Weil ich habe überall Familie.
Das sagt er im Interview mit dem Streamingdienst The Zone. Am Ende entscheidet sich Arnautović aber für Österreich.
Als er im Jahr 2006 bei der Nachwuchsmannschaft andockt, ist ihm sein Ruf schon vorausgeeilt.
Einerseits das Kennenlernen war schon einprägsam, so dieser erste Moment, so diesen sabenumwobenen Spieler, dieses Riesentalent aus Holland mal kennenzulernen.
Das ist Julian Baumgartlinger, auch ehemaliger Nationalspieler und bis 2021 Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft. Er spielt damals schon eine Weile in der Nachwuchsmannschaft, als Arnautović zum Team dazustößt. Die erste Begegnung verläuft dann aber überraschend unspektakulär.
Gerade in einer Fußballmannschaft geht das ja alles sehr unprätentiös ab. Man trifft sie, man begrüßt sie, man geht zum Training, ratscht ein bisschen miteinander und spielt dann eigentlich im Prinzip Fußball.
Aber sobald sie spielen, ist Julian Baumgartlinger klar, warum sein jüngerer Kollege so sagenumwoben ist.
Abseits des Platzes und auf dem Platz war er ja schon überragender Fußballer. Man hat gesehen, das Potenzial, das er hat und das Talent, das er hat, war außergewöhnlich.
Was Julian Baumgartlinger allerdings auch sofort auffällt, das ist das forsche Auftreten von Marko Arnautović.
Er war aus Wien, war einfach sehr, sehr direkt, sehr, ja, hat einfach gesagt, was ihm im Sinn gekommen ist, war einfach ein bisschen so ein roher Typ und ich war eigentlich, ja, immer so ein bisschen, immer bedacht drauf, was ich sage, immer eher zurückhaltend und deswegen sage ich so, war mir eigentlich ein bisschen konträr.
Dass Arnautović sagt, was ihm in den Sinn kommt, das wird später bei Pressekonferenzen immer mal wieder für Lacher sorgen. Zum Beispiel, wenn er auf die Frage eines Journalisten antwortet.
Das ist extrem kompliziert, was du da redest.
Oder wenn er mit Blick auf einen Journalisten des österreichischen Boulevardmediums Ö24 sagt.
Ö24, dass ihr auch wieder rein dürft.
In Wien bekommt der junge Arnautović bald die Chance, seinen alten Vereinen dort zu beweisen, dass er auch für Österreich glänzen kann. Immerhin wurde er von denen vor ein paar Jahren noch als untrainierbar abgeschrieben. Jetzt, im Jahr 2007, wird er bei seinem ersten großen Turnier eingesetzt. Der Europameisterschaft für den Nachwuchs, der sogenannten U19.
Da waren die Erwartungen riesig. Die konnten aber nicht erfüllt werden, weil Arnautović im zweiten Spiel eine rote Karte gesehen hat. Also er konnte sich dort nicht wirklich präsentieren und Österreich ist als Gruppenletzter ausgeschieden. Ja.
Marco Arnautović selbst kommentiert die Entscheidung des Schiedsrichters nach dem Spiel so.
Ja, ich kann sagen, ein bisschen übermotiviert. Es war eine gelb-rote Karte. Es war ein Foul. Aber das war ein bisschen übertrieben, dass er mir wirklich die gelb-rote gibt.
Arnautovics Auftreten beim Turnier spaltet die Sportjournalisten in Österreich in zwei Lager. Die einen sehen seine technischen Fähigkeiten, die anderen eher seinen Leichtsinn. Aber bald darauf kommt die nächste Möglichkeit für Arnautović, sich zu beweisen.
Im Mai 2007 wird er für zwei Länderspiele in den Kader der A-Liga der Nationalmannschaft berufen. Und am 2. Oktober 2008 ist es dann soweit. Arnautović steht zum ersten Mal für Österreich in einem Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft auf dem Rasen.
Er war ja damals 19 Jahre jung noch, was doch sehr, sehr jung ist, um schon bei den Erwachsenen anzudocken, ja, und in der WM-Qualifikation für Österreich zu spielen. Also sicher eine große Genugtuung und Freude.
Die ersten Länderspiele sind für Marco Arnautović ein Meilenstein. In der Nationalmannschaft mit den Besten des Landes zu spielen, das ist das Höchste, was man als Fußballer national erreichen kann.
Und man darf nicht vergessen, das ist ja alles sehr schnell gegangen bei ihm. Ich meine, er ist ja 3 Jahre vorher noch beim Floridsdorfer AC gewesen und hat im Käfig gespielt, mehr oder weniger, und war dann plötzlich im Nationalteam. Also das ist ein unglaublich rasanter Aufstieg.
Der Name Marco Arnautović ist mittlerweile weit über Österreich und die Niederlande hinaus bekannt. Und als seine Zeit beim FC Twente zu Ende geht, klopfen plötzlich zwei absolute Top-Vereine bei ihm an. Der FC Chelsea in England und Inter Mailand in Italien.
Die Manager von Chelsea legen ein saftiges Angebot auf den Tisch. 12 Millionen Euro wollen sie dem FC Twente für Arnautović zahlen.
Nur es gab dann Probleme mit einer Verletzung, da haben sie wieder Abstand genommen.
Wegen einer Sprunggelenksverletzung zum Ende der Saison 2009 fällt Arnautović für einige Spiele aus. Und das Angebot von Chelsea ist damit plötzlich wieder weg.
Inter Mailand dagegen signalisiert, dass man Arnautović trotz Verletzung eine Chance geben will.
Auf jeden Fall ist der Marco dann nach Mailand gefahren und hat sich vorgestellt beim damaligen Trainer José Mourinho, der damals wirklich die Nummer 1 am Trainermarkt war, riesengroße Respektsperson.
Der Star-Trainer hat später mal die Geschichte von seiner ersten Begegnung mit Arnautović erzählt. Der junge Spieler kommt also zum Probetraining auf den Platz von Inter Mailand.
Es wird gerade trainiert mit Zlatan Ibrahimovic, Adriano, Crespo, also wirklich die größten Spieler der damaligen Zeit.
Doch Arnautović lässt sich davon offenbar wenig beeindrucken.
Marco kommt her und sagt, Signore, ich bin besser als alle die. Und Mourinho musste natürlich schmunzeln, ja, musste lachen. Aber es hat dann tatsächlich mit diesem Transfer geklappt und er ist dann wirklich bei Inter Mailand gelandet.
Zumindest für ein Jahr will der italienische Verein Arnautović vom niederländischen FC Twente ausleihen. Mit gerade einmal 18 Jahren spielt der Österreicher plötzlich für einen der damals besten Clubs der Welt. Ein Jahr hat er Zeit, um seinem neuen Trainer zu beweisen, dass er mehr als nur eine große Klappe hat.
Es hat ihn dann doch auch relativ schnell geerdet bei Inter Mailand, weil er ja dort nicht zum Spielen gekommen ist. Also Mourinho hat auf die altbewährten Kräfte vertraut und hat Arnautović dort auf der Bank versauern lassen.
Bei den großen Turnieren, in denen Inter Mailand spielt, darf Arnautović die meiste Zeit über nur zuschauen. Es ist wohl nicht so, dass José Mourinho ihn nicht für einen talentierten Fußballer hält. Aber wie schon bei den Vereinen in Wien wird Marco Arnautović sein Eigensinn zum Verhängnis.
Er ist dann einmal viel zu spät zum Training gekommen, dann war er angeblich einmal 3 Stunden zu früh beim Training. Also wirklich ein bisschen unkoordiniert das Ganze.
Bei einer Pressekonferenz in dieser Zeit sagt José Mourinho einen Satz über Arnautović, der bis heute zitiert wird.
Arnautović mi fa ridere perché mi diverto tanto con lui, perché è un ragazzo veramente fantastico, però con una testa di die Bambino.
Arnautović sei ein fantastischer Spieler, aber er habe den Charakter eines Kleinkinds.
Es scheint, als würde Arnautović der Ruf als Enfant terrible, also als schreckliches Kleinkind, gar nicht so sehr stören. Beim Training heißt es, dass er unfreundlich sei und seine Trainer nicht mal grüße. Bei einem Spiel kickt er einem brasilianischen Spieler zweimal den Ball durch die Beine und macht sich danach auch noch über ihn lustig.
Ich glaube, das Bild, das das dann in Summe abgeworfen hat, war, dass er für so einen großen Club zum damaligen Zeitpunkt einfach noch nicht reif war.
Während Arnautović in Italien vor allem für Kopfschütteln sorgt, tritt er in seiner Heimat schon wie ein Starspieler auf.
Wir haben uns getroffen in Niederösterreich in einem Hotel.
Andi Herzog haben wir ja gerade schon gehört. Er trainiert Arnautović damals in der Nachwuchsnationalmannschaft. Auch Herzog hat die erste persönliche Begegnung mit Arnautović nicht vergessen.
Und auf einmal kommt ein Geschoss vorgefahren und die jungen Spieler, die Kollegen von Marco, die haben alle mit riesen Augen geschaut. Und auf einmal ist er mit einem riesen Sportflitzer dahergekommen. Und ist ausgestiegen und gesagt, hallo, grüß euch, und hat die Schlüssel herumgeschmissen und gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr ja jeder mal Probe fahren. Und ich habe mir gedacht, nein, das gibt's ja nicht.
Und auch das erste Training mit seinem neuen Schützling wird Andi Herzog wohl ewig in Erinnerung bleiben.
Also das ist eigentlich nicht vorstellbar. Wer kommt zum Training und hat Schuhe an mit so ein bisschen rosa drinnen und er geht an mir vorbei und ich sage, schau heim, jetzt kommt er mit rosanen Schuhen, ich bin schon gespannt. Und er schaut mir an und sagt, na warte, Trainer, ich zeig dir, wie gut die Schuhe sind. Und dann macht er teilweise Dribblings gegen 3-4 Gegenspieler. Und ich habe mir gedacht, pah, richtig überragend. Also was der Junge für Potenzial hat. Und auf einmal hört er während dem Training, spielt einen Pass, kommt zu uns her und fängt vor uns zum Tanzen an und sagt, schau Andi, ich habe da gesagt, die Schuhe tanzen. Und ich habe gesagt, geht gerade um und trainiere weiter, wahnsinnig.
Andi Herzog sagt, er weiß nicht, was ihn damals mehr umhaut. Arnautović Talent oder sein Eigensinn? Dass Arnautović fantastische Dribblings macht oder dass er plötzlich auf dem Platz in rosafarbenen Schuhen zu tanzen beginnt.
Es war teilweise sehr lustig und solange er gut ist und sein Potenzial ausschöpft, tut man ja alles in Kauf nehmen. Problematisch wird es, wenn dann die Leistung nicht so gut ist und er kommt halt dann mit seiner teilweise vielleicht ein bisschen arroganten oder überheblichen Art, kommt er dann nicht so gut an, aber er ist so, wie er ist und das gefällt mir dann auch wieder, dass er sich dann nicht irgendwie verbiegen lässt.
Innerhalb des Teams wird Arnautovics Art damals mit gemischten Gefühlen aufgenommen.
Er war einer der Mittelpunkt mit David Alaba aufgrund der, ja, natürlich der Außenwirkung und der Bekanntheit.
So erinnert sich der Ex-Spieler Julian Baumgartlinger. David Alaba, das ist damals der zweite aufstrebende Star in der österreichischen Mannschaft. Er und Arnautović gelten nicht nur auf dem Rasen als Gespann. Aber gerade bei erfahrenen Kollegen kommt Arnautovics großes Ego nicht immer so gut an.
Damals war ja grundsätzlich der Altersschnitt immer ein bisschen höher noch in der Nationalmannschaft. Und natürlich hieß es früher, sich einfach mal auch unterzuordnen als junger, neuer Spieler in einer Mannschaft. Das war damals natürlich immer wieder mal Thema, dass es da alte, arrivierte, erfahrene und verdiente Spieler gab, die dann natürlich schon gesagt haben, okay, jung und sehr talentiert, aber trotzdem gibt es eine Hierarchie und auch ein Teamgefüge, in das man sich einzufügen hat.
Sich unterordnen, das ist nichts, was Arnautović in den Käfigen von Wien gelernt hat. Und es hilft auch nicht, dass ihm vermutlich klar ist, dass er selbst vielen älteren Kollegen in der österreichischen Nationalmannschaft überlegen ist.
Wenn du so ein außergewöhnlicher Spieler bist, wie er damals war, dass da der eine oder andere Mitspieler vielleicht dann ein bisschen neidisch hinblickt und sagt, na so gut wäre ich auch gern, ist ganz normal. Aber wichtig ist halt schon für einen Teamgeist und für die Chemie in einer Mannschaft, dass sie dann auch diese zwei, drei richtig guten Spieler auch einfügen.
Aber obwohl es mit dem Einfügen bei Arnautović nicht immer so gut klappt, sein Trainer Andi Herzog ist von Beginn an davon überzeugt, dass aus dem Spieler einer der ganz Großen werden wird.
Ja, ich habe einmal nach einem Spiel gegen Dänemark, das wir 3-0 gewonnen haben, das war sein erster Lehrgang bei mir bei der U21, da habe ich dann nachher überschwänglich gesagt, das ist der beste Spieler, den Österreich in den letzten 30, 40 Jahren hervorgebracht hat.
Die Aussage sorgt damals für viel Aufregung in Österreich. Denn die Stimmen der Kritiker sind immer noch laut. Auch wenn Arnautović als große Hoffnung für die Zukunft gesehen wird, registriert man doch mit Sorge, wie er bei Inter Mailand aneckt.
Und Arnautović sogar eine Stufe über die österreichischen Fußballstars der letzten Jahrzehnte zu stellen, das kommt bei vielen Fans gar nicht gut an.
Das hat mir sehr, sehr viel Kritik eingebracht, weil alle gesagt haben, nein, wir haben gehabt einen Krankl, einen Prohaska, einen Polster, einen Herzog auch von mir aus. Und ich habe aber gesagt, nein, so ein Gesamtpaket hat es noch nicht gegeben. Also der hat wirklich die Dänen im Alleingang zerschossen. Und in der Zeit war er wahrscheinlich mit 19 Jahren in seinem Jahrgang, also von den 19-Jährigen, einer von den 3 oder 5 besten Spielern in Europa. Und das haben wir in Österreich nicht oft gehabt.
Der uneingeschränkte Glaube des Trainers an Arnautovics Talent führt dazu, dass schließlich auch seine Kritiker in Österreich leiser werden.
Ich glaube, dass der Andi Herzog ein riesiger Förderer war von Marco Arnautovic und auch der Öffentlichkeit die Zweifel an Marco genommen hat. Weil er war so der erste große Star, der ja in Österreich ein riesiges Ansehen hat. Der Herzog ist ja bis damals Rekordnationalspieler gewesen, der wirklich gesagt hat, okay, hier haben wir einen Spieler, der unter die größten Spieler der österreichischen Fußballgeschichte kommen kann. Und wenn jemand wie der Andi Herzog das sagt, dann vertraut man ihm. Und ja, ich glaube, das hat das Ansehen von Marco Arnautovic in der Öffentlichkeit doch stark zu einem besseren verändert.
Am 8. Oktober 2010 steht Arnautovic wieder bei einem wichtigen Spiel für Österreich auf dem Platz. Es geht um die Qualifikation für die Europameisterschaft.
Er leitet die Aktion ein. Sein erstes Tor im Nationalteam für Marco Arnautovic in der A-Nationalmannschaft.
Ja, er ist damals 21 Jahre alt und schießt in der EM-Qualifikation gegen Aserbaidschan 2 Tore. Und ich glaube, damit hat er sich dem heimischen Publikum wirklich mal in Bestform im Rahmen einer Gala präsentiert.
Auf nationaler Ebene ist Arnautovic spätestens jetzt ein Fußballstar.
Man muss eigentlich sagen, von Anfang an hat er eine große Fanbase hierzulande gehabt, weil wir sowas hier einfach in dieser Form noch nicht gesehen hatten.
Während Arnautovic in Österreich die Herzen zufliegen, wird er in Italien auf der Ersatzbank kaum registriert. Sein Verein Inter Mailand gewinnt in dieser Saison sogar die Champions League.
Il Principe, Diego Milito, la firma lui,
probabilmente... Aber sein Trainer setzt Arnautovic kein einziges Mal bei den Spielen ein.
Ich glaube, es hat ihm trotzdem relativ viel bedeutet, Teil dieses Teams zu sein, denn 3 Jahre vorher ist er noch in Floridsdorf herumgelaufen, unter Klassik.
Und Arnautovics Selbstbewusstsein schadet es offenbar kaum, dass er zum Sieg seiner Mannschaft eigentlich nichts beigetragen hat. Es gibt dazu auch wieder so eine Anekdote. Arnautovic läuft nach dem Turnier mit Fußballschuhen rum, auf denen geschrieben steht Champions League-Sieger.
Was für ein bisschen Verwunderung gesorgt hat. Und er hat das aber später aufgeklärt und hat gemeint, okay, dafür war nicht er verantwortlich, sondern sein Ausrüster.
Nike hat mir einen Schuh gemacht damals, wenn ich noch Nike-Vertrag hatte. Und die haben dann Champions League-Sieger hingeschrieben, 2009 war das, 2010.
Ja.
Und die in der Kabine wollten dann ein bisschen lustig sein, so diese... Die Deutschen können nicht so, die haben ja nicht so einen Schmäh wie wir.
Wem sagst du das?
Wem sagst du das? Ja. Und dann wollten sie ein bisschen lustig sein und dann haben sie meinen Schuh oder jeden zeigt. der schreibt drauf Champions League-Sieger hin und her. Er sagt, ja, muss man auch mal werden, ne?
Ja.
So, absolut. Und dann war es kurz mal ruhig.
Es überrascht wohl niemanden ernsthaft, dass Marco Arnautovic nach der Saison nicht von Inter Mailand verpflichtet wird.
Er war ja nur verliehen. Zum damaligen Zeitpunkt, also Inter hätte eine Kaufoption ziehen müssen und ein paar Millionen hinblättern müssen und dazu waren sie nicht bereit, das wollten sie nicht machen. Also sie ließen Marco Arnautovic dann wieder gehen.
Doch Arnautovic kehrt auch nicht in die Niederlande zurück. Seine nächste Station liegt in Deutschland.
Der Flieger aus Frankfurt hatte Werders ersten Neuzugang für die kommende Saison an Bord, Marco Arnautovic.
Mit Marco Arnautovic, glaube ich, haben wir einen Spieler verpflichten können, wie wir denken, wovon wir absolut überzeugt sind, mit einem sehr großen Potenzial.
Also wenn man tatsächlich auf den Erfolg schaut und sich die ewige Tabelle der Bundesliga anschaut, dann ist Werder Bremen hinter Bayern und Dortmund tatsächlich der dritterfolgreichste Club.
Das ist unser Kollege Cedric Vogt aus dem Sportressort des Spiegel. Er berichtet seit vielen Jahren über den Fußballverein Werder Bremen.
Man darf aber nicht den Fehler machen und Werder mit so riesigen Monstrositäten wie Dortmund und Bayern wirklich vergleichen, weil die finanziellen Mittel, die in Bremen vorherrschen, waren immer schon andere, immer schon ein bisschen weniger. Und das musste man dann quasi mit hanseatischem Management ganz gut ausgleichen.
Als Marco Arnautovic zum Verein stößt, da geht für Werder Bremen gerade eine goldene Ära zu Ende. In den 2000ern läuft es für den Club zunächst sehr gut. Werder gewinnt 2004 Meisterschaft und DFB-Pokal und den dann 2009 sogar nochmal.
2010 ist eine Phase des Übergangs für Werder Bremen gewesen und leider Gottes aus Bremer Sicht eine Phase, wo es so langsam sich abzeichnete, dass die fetten Jahre vorbei sein könnten.
Mehrere bekannte Namen haben sich gerade vom Verein getrennt. Zuerst der große Spielemacher Diego, dann auch noch das Ausnahmetalent Mesut Özil. Werder braucht dringend einen neuen Star in der Mannschaft. Jemanden, der auf dem Platz zaubern kann, der Pässe in Tore verwandelt.
In Bremen hat man Marko Arnautovics Entwicklung genau beobachtet. Wie er zuerst in den Niederlanden glänzt und bei Inter Mailand dann aber doch kaum zum Zug kommt.
Und deswegen war für Werder eben die Möglichkeit, dieses Talent, nachdem sich viele größere Vereine im Jahr zuvor schon die Finger geleckt hatten, tatsächlich für eine relativ vertretbare Summe zu verpflichten.
Gut 6 Millionen Euro blättert der Verein für Arnautovic hin. Immer noch viel für Werder, aber, so hofft man, eine Investition, die sich lohnt.
Dass der Österreicher als rebellisch und undiszipliniert gilt, das schreckt die Bremer erst einmal nicht ab.
Weil Werder es sich in der Vergangenheit immer wieder zum Ziel gesetzt hat oder zumindest auf die Fahnen geschrieben hat, Spieler, die so eine gewisse Delle in der Karriere hatten, so einen kleinen Knick hatten, vielleicht auch nicht mal als die einfachsten Typen galten, dass man die hinbekommen hat und dass man die wirklich zu etwas entwickelt hat, was dann für alle Parteien, für den Spieler, für den Club und auch für einen späteren Arbeitgeber nach einem erneuten Wechsel wirklich ein profitables Geschäft war.
Arnautovic passt natürlich voll in dieses Profil. Also holt Werder ihn nach Deutschland.
Ja, für mich mein Ziel. Ich denke, das ist von jedem das Ziel. Ich bin hierher gekommen, um Preise zu holen, um Preise zu gewinnen.
Die meisten Fußballspieler, die gerade ihre Chance bei einer Top-Mannschaft verpasst haben, würden sich wahrscheinlich eher kleinlaut und demütig in der neuen Mannschaft vorstellen. Aber was soll man sagen? Marko Arnautovic ist eben nicht wie die meisten Spieler.
Man kann schon behaupten, dass Arnautovic da relativ breitbeinig reinmarschiert ist, als er dann in Bremen seine Zelte aufgeschlagen hat.
An Vertrauen in sein eigenes Können mangelt es Arnautovic auch in Deutschland nicht.
Was man Arnautovic sowohl als Stärke als auch als Schwäche aussehen kann, ist, dass er sein Selbstbewusstsein eigentlich so gut wie nie ablegen kann.
Auf dem Platz kann es ein großer Vorteil sein, sich nicht vom Gegner einschüchtern lassen, weiterkämpfen bis zum Schluss. Aber der Dynamik im Team kann zu viel Ego auch schaden.
Es ist mit gemischten Gefühlen aufgenommen worden, als er sich in Bremen quasi so zum Platzhirsch aufschwingen wollte.
Nach den Abgängen der alten Größen Diego und Özil ist Werder Bremen ohnehin gerade in einer unsicheren Phase. Die Spiele laufen nicht mehr so gut wie noch vor ein paar Jahren. Und Arnautovic macht keinen Hehl daraus, dass er sich bei den Bremern geradezu unterfordert fühlt. Auf dem Weg zum Training beschimpft er den Verein einmal als Saftladen.
Aber auch wenn die Chemie offenbar nicht so richtig stimmt, sieht es für den Verein zunächst trotzdem so aus, als habe man mit Arnautovic auf die richtige Karte gesetzt.
Und jetzt aufgepasst, Marko Arnautovic. Ein echtes Zaubertor von Marko Arnautovic in der 44. Minute.
Vielleicht in seinem zweiten Spiel für Werder hat er tatsächlich gegen den ersten FC Köln zweimal getroffen und ein Tor vorgelegt. Da dachte man schon, hui, da haben wir jetzt den österreichischen Cristiano Ronaldo verpflichtet.
Mit den großen Auftritten am Ball ist es dann allerdings auch erstmal wieder vorbei. Monatelang trifft Arnautovic überhaupt nicht mehr für seine neue Mannschaft. Stattdessen sorgt er bei einem Spiel gegen Nürnberg im Oktober 2010 für einen kleinen Eklat. Der Trainer will Arnautovic in der 79. Spielminute auswechseln. Der ist daraufhin so sauer, dass er zuerst seinem Mannschaftskameraden den Handschlag verwehrt und danach auch noch seinen Manager lautstark auf Serbisch beschimpft.
Besser läuft es ein paar Wochen später. Werder Bremen tritt in der Champions League zuerst gegen Twente Enschede und dann auch noch gegen Inter Mailand an.
In towards Arnautovic! 2-0. And nothing less than Werder deserved, really. Marko Arnautovic. It's a very smart finish. He's onside. Cambiasso certainly plays him on.
Und ausgerechnet gegen seine beiden ehemaligen Vereine landet Arnautovic sein erstes und zweites Tor bei Champions League-Spielen.
Ja, es ist immer eine Genugtuung, gegen seine Ex-Vereine ein Tor zu schießen, gerade wenn es dort nicht besonders gut funktioniert hat.
Wobei unser Kollege Philipp Bauer auch sagt, das Spiel gegen Inter Mailand war im Prinzip bedeutungslos. Weder für Bremen noch für Inter Mailand hätte der Ausgang noch einen Unterschied in der Gesamtwertung gemacht.
Und das muss man schon einordnen können. Inter ist damals nicht in der Bestformation angetreten. es war schon alles entschieden. Also war sicher nett, aber darf man auch nicht überbewerten.
Insgesamt läuft die Saison für Arnautović eher mäßig. Und in der zweiten Saison geht es dann noch weiter bergab.
Er hatte dann relativ früh in der Saison ein Spiel, wo er eine rote Karte kassiert hat, dann 3 Spiele raus war. Dann hatte er in der zweiten Saisonhälfte einen Bänderriss. Da ging fast noch weniger und entsprechend war dann auch der freie Fall des Clubs damit einhergehend.
Über Arnautović wird damals in Deutschland trotzdem viel berichtet, sagt unser Kollege Cedric Vogt. Der Österreicher liefert zwar kaum Tore und geniale Spielzüge, dafür Geschichten abseits des Platzes.
Er hat schon auch so ein bisschen immer das Party-Animal raushängen lassen.
Arnautovics Image als Enfant terrible ist zu diesem Zeitpunkt bereits allgemein bekannt. Und die Boulevardpresse in Deutschland beobachtet ihn wie unterm Brennglas. Sie berichtet dann zum Beispiel, dass Arnautović vor einem wichtigen Spiel heimlich nachts feiern geht.
Und das war einfach in der sportlich auch schwierigen Situation von Werder nichts, was man wirklich dem Team oder der Öffentlichkeit verkaufen konnte.
Arnautović wird vom Trainer vorübergehend suspendiert. Zu Unrecht, wie er damals findet.
Sie fühlen sich ein bisschen verfolgt, ein bisschen schlecht behandelt. Ist dem so?
Ja, halt. Es wird halt oft genug eine Ameise aus einem Elefanten gemacht bei mir.
Inzwischen haben Aussagen von Arnautović, wie diese hier im ORF, schon fast Kultcharakter. In Österreich hat man ihm deshalb spaßhalber den Titel Magister verliehen, für seine beinahe philosophischen Zitate.
Ich wollte unbedingt spielen und ich werde immer spielen, egal was ich habe. Bis ich nicht tot bin, werde ich spielen.
Aber in der Mannschaft kommt Arnautovics Verhalten abseits des Fußballplatzes damals nicht unbedingt so gut an.
Das hat eine gewisse Unruhe reingebracht, da waren viele auch sehr unglücklich mit. Menschlich ist er tatsächlich gar nicht so schlecht angekommen. Also er galt schon als Spaßvogel, auch als jemand, der eine Stimmung auflockern konnte. Es ist nicht so, dass er da wirklich sich nur irgendwie auf Krawall reduzieren lässt. Er ist ein schwieriger Charakter, aber eben auch einer mit 2 Gesichtern gewesen.
In der 3. Saison bei Werder läuft es dann auf dem Platz endlich besser für Marco Arnautović.
Werder hat Arnautović den Gefallen getan, dass man El Giro Elia verpflichtet hat. Das war ein niederländischer Flügelstürmer, mit dem Arnautović schon in Enschede zusammengespielt hat.
Fehler Hoffenheim und jetzt geht's ganz schnell. Arnautović ist freigespielt und den macht der Österreicher eiskalt rein. Das 0:2 in der 29. Minute.
Arnautović schießt insgesamt 5 Tore und liefert 8 Vorlagen.
Man hat es besser geschafft, ihn zum Ende hin einzubauen, aber er brauchte wirklich eine sehr, sehr lange Anlaufzeit.
Aber obwohl seine Performance zum Ende hin besser wird, die Zweifel an dem österreichischen Rebellspieler bleiben. Medien titeln damals
Ösi-Skandalstar Marco Arnautović.
Ein verhaltensauffälliger Volksheld.
Werder Sorgenkind.
Denn die Skandale halten an. Im Juni 2012 gerät Arnautović in Wien in eine Polizeikontrolle. Er ist mit seinem Porsche Cayenne unterwegs und wird eigentlich nur für eine Routinekontrolle angehalten.
Und er hat dort seinen italienischen Führerschein präsentiert. Und der Polizist hat dann halt eben nachgefragt, ja, warum italienischer Führerschein? Und er hat ihm geantwortet, ich habe bei Inter Mailand gespielt. Also schon ein bisschen arrogant rübergekommen, offensichtlich.
Und wie unser Kollege Philipp Bauer erzählt, bleibt es auch nicht bei dem frechen Spruch.
Es ist ein bisschen eskaliert und er hat dann dem Polizisten gesagt, du hast mir gar nichts zu sagen, ich verdiene so viel, ich kann dein Leben kaufen.
Ich verdiene so viel, ich kann dein Leben kaufen. Dieser Satz geht für alle Ewigkeiten in die österreichische Fußballgeschichte ein und macht Marco Arnautović endgültig zur Kultfigur.
Ich habe mir nie was, so wie man auf Deutsch sagt, nie was geschissen. Ich habe halt immer das gemacht, was in meinem Kopf war und das war natürlich der Fehler.
Auch wenn sich Arnautović für seine Aussage entschuldigt, er liefert bald schon wieder neuen Stoff für die Boulevardpresse.
Im Frühjahr 2013, mitten im Abstiegskampf, lieferte er gleich eine Eskapaden-Trilogie. 2 gelbe Karten in 1 Minute für einen angetäuschten Anschlag auf Schiri Kienhöfer, eine Trainingsschlägerei mit Teamkollege Sokratis und ein heftiges Rededuell mit einer Polizeistreife auf der A1 morgens um 3.
Wegen letzterem fliegt Arnautović dann erneut aus dem Kader.
Elgiero Elia und Marco Arnautović werden mit sofortiger Wirkung vom Trainings- und Spielbetrieb des SV Werder suspendiert. Beide wurden in der Nacht zum Freitag, nur gute 48 Stunden vor dem wichtigen Spiel in Leverkusen, um 3 Uhr morgens auf der A1 von der Polizei angehalten. Der Grund: deutliche Geschwindigkeitsüberschreitung. Die Krönung: beide wurden gegenüber dem Beamten auch noch frech und aggressiv. Verstärkung musste angefordert werden.
Es ist das skandalträchtige Ende einer Phase mit ein paar wenigen Glanzmomenten, in denen der Österreich tatsächlich alle anderen Spieler in den Schatten stellt.
Er war immer einer, der lange Durststrecken und absolute Highlight-Spiele hatte, wo er wirklich nicht aufzuhalten war. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass das für das Geld, das man bezahlt hat, für die Zeit, die Arnautović da war, wirklich die absolute Ausnahme von der Regel war.
Und obwohl Arnautović in Österreich vielleicht gerade wegen seines Temperaments geliebt wird, werden auch dort die alten Skeptiker wieder lauter.
Das war sicher noch ein zweischneidiges Schwert. Einerseits natürlich das Erkennen, dass hier ein herausragender Spieler auf dem Feld steht, und auf der anderen Seite natürlich die Gefahr, dass er als schlampiges Genie, als unvollendetes Genie enden könnte und wieder von der Bildfläche verschwindet.
Und dann passiert etwas, das Arnautovics Leben eine unerwartete Wendung gibt.
Ich glaube, dass er danach einfach professioneller geworden ist, was auch damit zusammenhängt, dass er da einfach ein bisschen geerdeter war.
Das hat auf jeden Fall was mit ihm gemacht. Das hat ihn reifer werden lassen, auch, glaube ich, schon ein bisschen die Perspektive seinerseits geändert, und hat man auch spürbar dann in der Kabine und am Fußballplatz gemerkt, dass das einen Einfluss auf ihn hatte und er gewisse Dinge, glaube ich, dann schon auch anders gemacht hat als vorher.
Aber darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge von Inside Austria.
Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der Standard.at
und auf spiegel.de.
Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
Kritik, Feedback und Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria@spiegel.de
oder an podcast@derstandard.at.
Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard.
Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Christian Hackel, Regina Steffens, Janne Schakarian, Clarissa Donati und Christoph Neuwirth. Ich bin Lucia Eisterkamp.
Ich bin Margit Ehrenhöfer.
Wir sagen Tschüss
und Baba.